SWR 2 aktuell.
Mit Christian Haug. Guten Tag. Bundesaußenministerin Baerbock spricht gerade noch mit ihrem russischen Kollegen Lavrov über den Konflikt um die Ukraine. Dazu später ein Gespräch mit dem CDU-Außenpolitik-Experten Jürgen Hart. Bundeslandwirtschaftsminister Özdemir wirbt beim Bauernverband für seine Pläne für mehr Tier- und Umweltschutz. Und durch die Omikron-Variante verlagert sich der Druck im Gesundheitswesen von den Kliniken stärker auf die Praxen. Darüber sprechen wir mit der Vorsitzenden des Hausärzteverbandes Rheinland-Pfalz, Dr. Barbara Römer. In einem Barocksaal mit hoher Stuckdecke und goldverzierten Polsterstühlen saßen sie sich gegenüber. Aber nach ihrer Mimik konnte man denken, sie seien bei einer Beerdigung und nicht beim Kennenlernen. Sergei Viktorowitsch Lavrov, 71 Jahre, seit fast 50 Jahren Diplomat und 18 Jahre russischer Außenminister. Und Annalena Charlotte Baerbock, 41, Politikwissenschaftlerin, seit einem Monat Bundesaußenministerin. Viel wurde vorher spekuliert, was für einen schweren Stand Baerbock bei ihrem Treffen mit dem Falken Lavrov haben könnte. Und die Anspannung war ihr bei den Statements vor dem Treffen anzumerken. Aber sie ließ sich durch Lavrovs böse Blicke nicht aus der Ruhe bringen. Bevor die Kamerateams den Saal mit dem Verhandlungstisch verlassen mussten, sagte Baerbock:
Mit meiner Reise möchte ich deutlich machen, dass die Beziehung zu Russland, der neuen deutschen Bundesregierung und auch mir persönlich sehr wichtig sind. Es gibt keine Alternative zu stabilen Beziehungen zwischen Moskau und Berlin. Und daran möchte ich weiterhin arbeiten und spreche hier auch im Namen der gesamten deutschen Bundesregierung. Wichtig ist mir, so wie Sie auch unterstrichen haben, dass wir heute in Ruhe und mit Zeit über die ganze Breite von bilateralen und internationalen Themen sprechen. Themen, wo wir gemeinsam unsere Beziehungen verstärken können, aber auch Themen, die unserer Freundschaft in diesen Tagen belasten.
Und damit war natürlich die Ukraine-Krise gemeint, auch wenn sie mit keinem Wort erwähnt wurde. Obwohl sie einander direkt gegenüber saßen, haben sich Baerbock und Lavrov kaum in die Augen gesehen. In Lavrovs Statement war dann aber von einem konstruktiven Dialog die Rede, den Moskau mit der neuen Bundesregierung wolle. Dann könne man auch die Probleme, die sich angehäuft hätten, lösen. Dabei hoffe er auf einen Dialog, der auf Gleichheit beruhe, auf gegenseitigem Respekt und dem die Interessen des jeweils anderen berücksichtigt würden.
И неизменно заинтересованы в добрых отношениях с Германией на принципах взаимоуважения, равенства, учета взаимных интересов.
Sagt der russische Außenminister Sergei Lavrov. Ja, er und Baerbock, die sprechen immer noch schon mehr als eine halbe Stunde länger als ursprünglich geplant. Wenn Sie Ihre Statements nach dem Gespräch noch rechtzeitig für unsere aktuelle Sendung abgeben, dann liefern wir sie Ihnen natürlich nach. Schweine mit abgebissenen Schwänzen und federlose Hühner in Massentierhaltung, Rinder, die völlig verängstigt durch ganz Europa gekarrt werden, auf den Äckern, Monokulturen und Gifteinsatz. Die meisten würden wohl zustimmen, dass man das eigentlich nicht mehr will, sondern lieber Felder und Wiesen, auf denen die Bienen summen, glückliche Kühe und Schweine mit Stroh und Spielzeug im geräumigen Stall. Zyniker würden jetzt sagen: Bullabü, Landwirtschaft, schön und gut, aber wer soll das bezahlen? Eine schwierige Aufgabe wird das für Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir von den Grünen. Für ihn stehen heute zwei wichtige Auftritte an. Erst einer, der läuft schon bei der Agrarkonferenz zusammen mit seiner Parteikollegin und Bundesumweltministerin Steffi Lemke. Später eine Rede beim Bauernverband. Hauptstadtkorrespondentin Claudia Plass erklärt, wie sich die grüne Ministerin und ihr Kollege die Landwirtschaft der Zukunft vorstellen.
Cem Özdemir will viel zusammenbringen. Hochwertige und bezahlbare Lebensmittel, ausreichende Einkommen für die Landwirte, artgerechte Tierhaltung und mehr Umweltschutz. Im Bundestag kritisierte der Agrarminister zudem erneut die Billigangebote von Lebensmitteln im Supermarkt und forderte mehr Wertschätzung für Landwirte.
Es ist nicht in Ordnung. Und es ist vor allem auch nicht alternativlos, wenn die Landwirtin und der Landwirt von dem Euro, den der Kunde im Laden für das Schweinefleisch ausgibt, gerade mal 22 Cent bekommt, meine Damen und Herren. Das ist einfach eine Sauerei. Das kann man ändern, das muss man ändern und diese Koalition wird es ändern.
Der Grünen-Politiker betonte, er sei nicht bereit, ein so wörtlich ausbeuterisches System weiter hinzunehmen, was auf Kosten der Menschen, der Tiere, der Umwelt und des Klimas gehe. Wie kann Landwirtschaft nachhaltiger werden? Auch für Umweltministerin Steffi Lemke ein zentrales Thema.
Wir brauchen eine Agrarwende, die den Verbraucherschutz, die Natur- und Tierschutz und die Wirtschaftsgrundlage für Landwirtinnen und Landwirte neu verbindet, die Pestizide und Nitrateinträge in die Ökosysteme reduziert.
Die Herausforderungen sind groß, vor allem was den Umbau der Tierhaltung betrifft. Agrarminister Özdemir kündigte an, Bauern auf dem Weg hin zu einer nachhaltigeren Produktionsweise zu unterstützen. Wie genau und woher das Geld kommen soll, das bleibt zunächst unklar. Kritik kommt aus der Union, die zuletzt selbst zuständig war für das Landwirtschaftsressort. Albert Stegemann ist agrarpolitischer Sprecher der Unionsfraktion im Bundestag. Er sagte dem ARD-Hauptstadtstudio, wichtig sei künftig unter anderem, die Wettbewerbsfähigkeit der Landwirte zu erhalten.
Wenn wir Landwirtschaft weiterentwickeln wollen, hin zu mehr Artenvielfalt, hin zu mehr Tierwohl, hin zu mehr Klimaschutz, dann müssen wir das, was wir national sozusagen in internationalen Märkten draufsatteln wollen, müssen wir dann auch ein Stückchen weit ausgleichen. Ich würde mich freuen, wenn die Ankündigungen des Ministers in dieser Frage auch konkret werden würden.
Ein konkretes Vorhaben der Ampelkoalition ist eine verbindliche Tierhaltungskennzeichnung. Das fordern unter anderem Verbraucherschützer seit langem. Klaus Müller, Vorstand des Verbraucherzentrale Bundesverbandes, kritisiert, derzeit könnten Kunden auf Fleischverpackungen im Supermarkt nur schwer erkennen, ob es dem Tier im Leben wirklich besser gegangen ist. Müller sagte dem ARD-Hauptstadtstudio, es brauche ein staatliches Tierwohlkennzeichen.
Und dieses muss jetzt so schnell wie möglich verbindlich beschlossen werden, erstmal in Deutschland eingeführt werden und dann über die europäische Ebene auch verbindlich für alle Fleisch- und tierischen Produkte gelten, um Qualität überhaupt erkennen zu können.
In einer neuen Umfrage im Auftrag von Greenpeace spricht sich eine Mehrheit der Verbraucher für ein staatliches Kennzeichen aus und wäre demnach auch bereit, mehr Geld für Fleisch aus besserer Tierhaltung zu zahlen. Verbraucherschützer Klaus Müller mahnt, bei der Frage nach höheren Fleischpreisen und Tierwohlstandards auch auf die soziale Dimension zu achten. Gute Veränderungen für mehr Tierwohl müssten auch sozial abgefedert werden. Agrarminister Özdemir will die gesamte Kette der Lebensmittelproduktion in den Blick nehmen, auch damit Erzeuger nicht allein auf den Mehrkosten für nachhaltigere Produktion sitzen bleiben. Auch der Deutsche Bauernverband drängt auf politische Entscheidungen. Die Landwirte seien bereit, den Umbau der Tierhaltung mitzutragen. Die Finanzierung müsse aber sichergestellt werden.
Und wir bleiben beim Thema Verbraucher. Die Kosten für Strom und Heizung sind in der Corona-Krise kontinuierlich gestiegen. Die Problematik kennen wir ja schon seit längerem. Was jetzt wieder, muss man sagen, dazu kommt, ist der Preisanstieg bei Benzin und Diesel. Tatsächlich befindet sich der Ölpreis jetzt auf dem höchsten Stand seit mehr als 7 Jahren. Eine Frage an SWR-Wirtschaftsredakteur Michael Wegner. Was sind die Gründe dafür?
Ganz aktuell ist das der Bürgerkrieg im Jemen. Rebellen haben von dort aus die Vereinigten Arabischen Emirate angegriffen zum ersten Mal. Und wenn diese Angriffe weitergehen, dann könnten auch Öllager zum Ziel werden, so wie das bei solchen Angriffen schon in Saudi-Arabien der Fall war. Die Emirate haben die weltweit 6 größten Ölreserven und diese Angst treibt den Preis. Dann geht natürlich die Konjunkturerholung auf der ganzen Welt weiter. Zumindest in der Wirtschaft scheinen die Corona-Sorgen kleiner zu werden. Also die Befürchtung, dass die Omikron-Variante die Wirtschaft nochmal lahmlegt, die schwindet. Deshalb steigt die Ölnachfrage immer weiter, stärker als Analysten das vorhergesehen hatten. Das Angebot wird knapper und Ölkonzerne investieren parallel dazu im Moment auch weniger in neue Bohrvorhaben, weil der Ölpreis eben zwischendurch so niedrig war, dass manche schon das Ende des Ölzeitalters ausgerufen haben. Und weil auch immer mehr Spekulanten aufspringen und auf noch teurer werdendes Öl wetten, treibt auch das den Preis.
Informationen zum hohen Ölpreis waren das von Michael Wegmar aus der SWR Wirtschaftsredaktion. Mit Grafiken ist das ein bisschen schwierig im Radio, aber die Schaubilder zur aktuellen Corona-Lage, die kann man doch ganz gut beschreiben. Die Linie, die die Neuinfektionen abbildet, die geht steil nach oben. Diejenigen für die Neuaufnahmen von Covid-Patienten auf den Normal- und Intensivstationen der Krankenhäuser, die gehen beide seit Mitte Dezember kontinuierlich nach unten, wenn auch nicht ganz so steil. Das ist zum einen den Impfungen zu verdanken, zum anderen den oft milderen Verläufen bei der Omikron-Variante. Aber damit verlagert sich auch der Belastungsschwerpunkt im Gesundheitssystem. Der Druck auf die Kliniken ist zurzeit weniger stark. Dafür tauchen mehr und mehr Patientinnen und Patienten mit dem Coronavirus in den Praxen auf. Ihnen soll deshalb jetzt geholfen werden. Das haben gestern Abend die Gesundheitsminister der Länder beschlossen. Darüber habe ich vor der Sendung mit Dr. Barbara Römer gesprochen. Sie ist Vorsitzende des Rheinland-Pfälzischen Hausärzteverbandes, hat selbst eine Praxis in Saulheim. Und ich habe sie zwischen zwei Hausbesuchen erreicht. Frau Dr. Römer, unter anderem haben sich die Landesgesundheitsminister dafür ausgesprochen, die Regelung zur Krankschreibung per Telefon bei Atemwegserkrankungen zu verlängern. Wie wichtig ist das im Praxisalltag?
Spielt eine zentrale Rolle, um es direkt auf den Punkt zu bringen. Wir brauchen zwingend die Fortführung der telefonischen Krankschreibungen.
Warum?
Weil sie uns den Organisationsaufwand in den Praxen massiv erleichtert. Wir können am Telefon im Gespräch mit uns bekannten Patienten sehr gut feststellen, braucht der einen Kontakt mit dem Arzt, kann ich es telefonisch zunächst abklären. Ich kann dadurch einfach wesentlich mehr Patienten versorgen, als wenn ich jeden einzelnen Patienten live in der Praxis mir ansehe.
Auch die sogenannte Videosprechstunde soll dabei ja helfen, auch damit weniger Patienten mit Corona-Verdacht selbst in die Praxen kommen. Wie viele Ihrer Kolleginnen und Kollegen bieten denn überhaupt solche Videosprechstunden an?
Angeboten wird sie in den Praxen eigentlich inzwischen, fast flächendeckend. Allerdings ist die Nachfrage sehr, sehr unterschiedlich. In der älteren Generation, die gerade in der Hausarztpraxis ja den Großteil der Patienten ausmacht, wird sie gar nicht nachgefragt. Die jüngeren Patienten fragen durchaus schon nach einem Videotermin. Allerdings ist die Anzahl wirklich überschaubar.
Wie lässt sich das denn überhaupt in den Praxisalltag integrieren? Dann müssen die Patienten im Wartezimmer ja noch länger warten, wenn sie da per Videosprechstunde zwischendurch immer noch einen einschieben, oder?
Videosprechstunde können Sie ja im digitalen Terminkalender, den wir inzwischen alle haben, sehr gut einbauen. Per Mail findet die Kommunikation und die Terminierung statt, sodass der Patient weiß, wann wir mit ihm sprechen. Und ich habe einen dazu korrelierenden Block in meinem Sprechstundenablauf. Das geht eigentlich organisatorisch ganz gut.
Ein weiterer Vorschlag der Gesundheitsministerkonferenz ist, dass man den sogenannten Rettungsschirm für Praxen aus dem Jahr 2020 reaktiviert. Der soll ja greifen, wenn es einen hohen Personalausfall gibt oder weniger akute Behandlungen verschoben werden müssen. Wie stark belastet das denn jetzt schon möglicherweise die Praxen?
Also auch diese Initiative kann ich nur unterstützen. Wir Hausarztpraxen sind natürlich im Moment maximal belastet durch die Versorgung mit der Omikronwelle. Das ist im Moment der Blockbuster bei uns in der täglichen Arbeit. Aber gerade auch zum Beispiel Kolleginnen und Kollegen aus den Facharztgruppen, die erleben erneut wieder, dass Patienten Routineuntersuchungen meiden, nicht kommen zu Vorsorgeuntersuchungen. Das heißt, dass dort die Kontakte massiv einbrechen, analog, zum Jahr 2020. Und wir alle wollen ja, dass es eine flächendeckende, gut gesicherte ambulante Versorgung auch noch nach der Pandemie gibt. Insofern kann ich das wirklich nur ausdrücklich befürworten.
Genau, das heißt, es leiden ja nicht nur die Patienten, wenn sie ihren Vorsorgetermin sausen lassen, sondern eben auch die Ärzte, die diese Patienten dann nicht sehen und die Kontakte nicht abrechnen können. Aber es geht ja auch um die Frage, was passiert, wenn jetzt zum Beispiel Sie als Praxisinhaberin oder eine Ihrer medizinischen Fachangestellten selbst positiv getestet werden, müssen Sie dann Ihre Praxis zuschließen?
Nein, glücklicherweise nicht. Diese Regelung hat sich ja geändert. Wir sind in den Praxen inzwischen flächendeckend eigentlich komplett durchgeboostert, also sprich dreimal geimpft. Und die aktuelle Quarantäneverordnung auch jetzt in Rheinland-Pfalz, wo ich tätig bin, sagt ja, dass alle Personen unabhängig vom Tätigkeitsfeld nicht längere Zeit in Quarantäne müssen. Ein Erkrankter muss 7 Tage nach Hause. Das ist aber schon immer so gewesen. Das heißt, eine erkrankte Mitarbeiterin, auch wenn sie 3-mal geimpft ist, muss 7 Tage nach Hause, wird dann von uns, auch wenn wir es eigentlich nicht zwingen müssten, am 7. Tage freigetestet und kommt dann wieder arbeiten. Wenn wir aber Kontaktpersonen sind, das heißt, einer aus dem Team ist krank, so wie Sie es eben benannten, müssen nicht alle anderen aus der Praxis in dem Moment in Quarantäne, weil wir alle 3-mal durchgeimpft sind. Also insofern toi, toi, toi. Dank der neuen Regelung besteht dieses Risiko im Vergleich zu 20, da war das explizit ein Risiko, dieses Mal nicht mehr.
Also Sie wissen jetzt auch nicht von Praxen, von Kolleginnen oder Kollegen, die schon schließen mussten, weil da möglicherweise dann die Ärzte positiv waren?
Genau, nein, weil, wie gesagt, es in der neuen Corona-Regelung so ist oder in der Quarantäneregelung, dass Kontaktpersonen, die dreimal geimpft sind, nicht in Quarantäne müssen. Und wir haben nun mal in den Praxen wirklich eine hervorragende Impfquote, jetzt auch schon bevor die Impfpflicht am 15. März kommt. Und das ist ja einmal natürlich im Interesse für die Patienten. Wenn wir dreimal geimpft sind, ist das Risiko massiv reduziert, dass wir Corona an unsere Patienten übertragen können. Aber natürlich auch, damit wir unseren Betrieb aufrechterhalten können. Weil wären wir alle ungeimpft, wäre es tatsächlich so. Dann müsste die Praxis geschlossen werden.
Und wie groß kann man das sagen, ist im Moment die Belastung durch die Omikron-Welle?
Omikron wird in den Praxen gestemmt. Muss man einfach sagen, also wir haben wirklich die Situation, dass wir einen immens hohen Aufwand mit Infektpatienten haben, darunter einen sehr hohen Anteil auch an Corona-Positiven, und zwar unabhängig vom Impfstatus, vom Ungeimpften bis zum dreimal Geimpften. Und es ist auch so, wie es der Bundesgesundheitsminister schon prophezeit hat, die verlaufen zu einem überwiegenden Teil wirklich milde. Das heißt, wir versorgen sie in den Praxen und tun unser Bestes, dass sie nicht ins Krankenhaus müssen, sondern von uns abgefangen werden. Und wir haben ja jetzt auch neu seit Beginn des Jahres für spezielle Risikopatienten ein Medikament, was wir im Einzelfall auch einsetzen können, damit die Patienten nicht einen komplizierten Verlauf bekommen und ins Krankenhaus müssen. Also toi, 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 der Blumenstrauß der therapeutischen Möglichkeiten ist ein bisschen eröffnet worden.
Sagt Dr. Barbara Römer, die Vorsitzende des Hausärzteverbandes Rheinland. Ja, und wir haben schon am Anfang der Sendung über das Treffen der Bundesaußenministerin mit dem russischen Außenminister Lavrov berichtet. Und die beiden beraten immer noch hinter verschlossenen Türen, inzwischen schon fast doppelt so lange wie ursprünglich geplant. Über dieses Treffen rede ich jetzt mit dem CDU-Außenpolitik-Experten Jürgen Hart. Schönen guten Tag, Herr Hart.
Guten Tag, Herr Haug.
Frau Baerbock hat vor dem Treffen mit Lavrov klargestellt, dass ein möglicher Angriff auf die Ukraine für Russland einen hohen Preis haben müsste. Glauben Sie, sie wird es schaffen, bei diesem Treffen heute diese Botschaft rüberzubringen?
Ich glaube, dass Lavrov das weiß. Ich würde mir allerdings wünschen, wenn wir als Europäische Union, als NATO und als G7 vielleicht sogar einzelne Elemente dieses hohen Preises nennen würden, um einfach das Signal nach Moskau zu senden. Es ist eine empfindliche Pönale, die Moskau in Kauf nehmen müsste. Und da wäre natürlich seitens der deutschen Regierung eine klare Ansage, dass Nord Stream 2, das Pipeline-Projekt, nicht in Betrieb genommen werden kann, wenn es zu einem Angriff auf die Ukraine käme durch Russland. Das wäre hilfreich und es würde, glaube ich, auch von unseren europäischen Partnern geschätzt. Allein darüber gibt es nach meinem Eindruck keine einheitliche Linie in der Bundesregierung. Annalena Baerbock dürfte vielleicht auf dieser Linie sein. Olaf Scholz ist da, glaube ich, in der alten SPD-Politik verfangen.
Der Verzicht auf Nord Stream 2, selbst wenn man sich darauf einigen könnte, der würde Russland sicher wehtun, aber am Ende wäre er wohl verkraftbar. Warum nicht Russland aus dem Zahlungssystem SWIFT ausschließen? Eine Maßnahme, die die russische Wirtschaft wirklich hart treffen würde.
Gut, also wir müssen ja auch unsere Rechnungen in Russland bezahlen. Es steht ja außer Frage, dass wir für das Gas bezahlen wollen und müssen. Und ich glaube, dass Zahlungsmechanismen, wie wir sie bei SWIFT haben, uns allen dienen und uns alle empfindlich treffen würde.
Ja, muss man das nicht möglicherweise in Kauf nehmen? Wir können ja nicht einfach zugucken, wenn Russland da einmarschiert. Wir wollen keine Waffen liefern wie die Briten. Dann muss man vielleicht in Kauf nehmen, dass die eigene Wirtschaft leidet.
Also ich glaube, dass wir, wenn wir bei der Gaspolitik tatsächlich sagen, wir können uns, wenn es so bleibt, wie es jetzt ist, nämlich diese Konfrontation mit Russland, wir können es nicht erlauben, dauerhaft 50% des deutschen Gasbedarfs aus Russland zu decken und uns damit abhängig zu machen von den Launen eines russischen Präsidenten, dass das eine empfindliche Schwächung Russlands wäre, die auch in Moskau im Zweifel Eindruck macht. Wenn wir aus dem Zahlungssystem Russland ausschließen würden, glaube ich, dass wir sehr schnell in einer Situation wären, dass in dieser Welt eben andere bereitstehen, das ersatzweise zu tun. Zum Beispiel Peking könnte sich dann erdreisten und sagen, dann machen wir eben ein Zahlungssystem, an dem Russland auch teilnimmt. Wir haben von SWIFT einen großen Vorteil, das ist stark Dollar und stark Euro. Lastig das Zahlungssystem, das ist zum Vorteil der deutschen und der europäischen Wirtschaft. Deswegen würde ich dieses System nicht riskieren. Ich glaube, okay, es ist tatsächlich keine Sanktion im eigentlichen Sinne.
Wir verzichten darauf aus Rücksicht auf unsere Wirtschaft. Jetzt nochmal zurück zu meinem Beispiel Großbritannien. Die liefern der Ukraine Waffen zur Selbstverteidigung. Die Bundesregierung schließt das aus. Ist die Entscheidung richtig?
Das war bisher unsere Linie. Ich habe das auch vertreten. Ich hatte allerdings mit dieser Haltung verbunden die Erwartung, dass es zu einer militärischen Deeskalation in der Region kommt. Wir stellen jetzt fest, dass Russland einseitig militärischen Druck erhöht auf die Ukraine. Und ich finde, wir sollten konkrete Anfragen der ukrainischen Regierung auf defensive Verteidigungsmöglichkeiten durchaus ernst nehmen und auch erwägen, Ausrüstung zu liefern oder Liefergenehmigungen für deutsche Unternehmen zu erteilen für defensive Ausrüstung von Fall zu Fall. Ich würde das nicht kategorisch ausschließen, sondern von Fall zu Fall prüfen wollen. Ich bin allerdings auch davon überzeugt, dass dieser Konflikt nicht militärisch gelöst werden kann.
Aber wenn durch Abschreckung vielleicht natürlich schon. Da müsste man dann jetzt aber wohl schnell handeln, nehme ich an, weil wenn man den Berichten der amerikanischen Geheimdienste glauben darf, dann warten ja die Russen nur noch auf eine Gelegenheit, um da möglicherweise einen Zwischenfall zu provozieren. Kann man das dann auf dem üblichen Weg über mit diesen ganzen Wirtschaftskontrollrat die Waffenexporte genehmigen oder müsste man da dann einfach schneller handeln?
Das ist eine komplexe Frage, die im Zweifel die Bundesregierung beantworten muss. Ich plädiere dafür, dass wir unser Dogma, keine Waffenlieferung an die Ukraine, insoweit aufgeben, dass wir bereit sind, einzelne Anfragen zu prüfen. Ich glaube im Übrigen, dass die Ukraine insgesamt militärisch besser auf einen Einmarsch Russlands vorbereitet wäre, als das vor 8 Jahren der Fall war, als die Krim besetzt wurde. Und dass Putin schon klar ist, dass wenn er dieses militärische Wagnis eingeht, er ein nicht nur außenpolitisch unabsehbares Risiko geht, sondern auch ein erhebliches Risiko für seine eigenen Streitkräfte und für seine eigene Wirtschaft. Und ich glaube, dass der ein oder andere General auch in seinem Umfeld ihn vor so einem Schritt warnen wird. Aber Sie haben recht, in dem Augenblick, wo wir nicht kategorisch solche Waffenlieferungen ausschließen und uns an die britische, amerikanische Linie anschließen, würden wir möglicherweise die Abschreckung weiter erhöhen. Deswegen bin ich dafür, dass wir das vorbehaltlos prüfen.
In SWR 2 aktuell war das Jürgen Hart, CDU-Außenpolitik-Experte. Herzlichen Dank für das Gespräch, Herr Hart.
Auf Wiederhören.
Die Corona-Krise trifft die Deutschen finanziell stärker als gedacht. Nach einer Studie des Zentrums für europäische Wirtschaftsforschung in Mannheim geben mehr als 40% aller befragten Haushalte an, dass sie während der Pandemie Einkommen oder Ersparnisse verloren haben. Jeder fünfte Haushalt hat demnach keine staatliche Hilfe bekommen, obwohl er Bedarf gehabt hätte. Uwe Bettendorf aus der SWR Wirtschaftsredaktion. Wen hat die Krise denn am härtesten getroffen?
Also besonders betroffen waren vor allem Selbstständige und Minijobber. Das ist nicht wirklich überraschend, denn vielen Selbstständigen ist ja wegen der Pandemie die Auftragsbasis weggebrochen, wie zum Beispiel Künstlern oder Veranstaltern. Auch Minijobs wurden häufig gestrichen mit entsprechenden finanziellen Folgen für die Betroffenen, zumal Minijobber auch keinen Anspruch auf Kurzarbeitergeld haben. Überdurchschnittlich hart erwischt hat es laut der Studie auch jüngere Erwerbstätige zwischen 30 und 39 Jahren. Da kann ich jetzt nur mutmaßen, woran das gelegen hat. Vermutlich sind Jüngere einfach vertraglich schlechter abgesichert als Ältere, abhängig von der Branche, in der sie arbeiten. Starke Einschnitte hatten aber auch Alleinerziehende, die ja oft Teilzeit arbeiten.
Jetzt hat die Bundesregierung ja sehr viel dafür getan, die finanziellen Folgen für die Menschen abzufedern. Vom Kurzarbeitergeld über einen Kinderbonus bis zu vereinfachtem Hartz IV. Ist diese Hilfe denn nicht angekommen?
Doch, die ist schon angekommen. Die Wissenschaftler loben auch ausdrücklich die staatlichen Leistungen. Die Bundesregierung habe im internationalen Vergleich besonders viel getan und 80% der Einkommensverluste abgefangen, zu denen es sonst gekommen wäre. Die Maßnahmen haben die Verluste im Schnitt auf 0,8% des Verdienstes begrenzt. Das heißt, die meisten Haushalte, die haben von diesen Hilfen sehr stark profitiert. Es gibt aber auch Menschen, die durchs Raster gefallen sind und keine Hilfen bekommen haben, obwohl sie darauf Anspruch gehabt hätten. Laut Studie war das jeder fünfte Haushalt.
Warum sind dann so viele ohne Hilfe geblieben?
Ja, da haben die Wissenschaftler mehrere Gründe ausgemacht. Viele haben offenbar geglaubt, dass sie gar keinen Anspruch auf bestimmte Leistungen haben. Deshalb wurde gar kein Antrag gestellt. Häufig lag es also an fehlenden Informationen und am Wissen. Als weiterer Grund werden bürokratische Hürden genannt. Antragsformulare werden oft nicht verstanden. Aber auch Scham spielt in dem Zusammenhang eine gewisse Rolle. Die Forscher empfehlen, für die Zukunft kürzere Formulare in einfacher Sprache, mehr Beratungsangebote und weniger staatliche Stellen, die für die Hilfen verantwortlich sind, damit das Ganze etwas überschaubarer wird für diejenigen, die sich in diesen ganzen Systemen nicht so gut auskennen.
Schauen wir zum Schluss noch kurz auf den deutschen Aktienmarkt. Gestern ist der DAX mit Kursgewinnen in die Woche gestartet. Wie sieht's heute aus?
Weniger gute. Der DAX verliert deutlich 1,3% auf 15.730 Punkte und verliert damit ja auch die 16.000-Punkte-Marke aus dem Blick. Die Angst vor steigenden Zinsen drückt auf die Stimmung. Die Rendite von US-Staatsanleihen mit einer Laufzeit von 10 Jahren ist zuletzt auf über 1,8% gestiegen. Die 10-jährige Bundesanleihe kratzt an der Nulllinie und ist damit auf den höchsten Stand seit Mai 2019 gestiegen. Das verunsichert die Anleger.
Aktuelle Wirtschafts- und Börseninformationen waren das von Uwe Bettendorf.